Schauspieler und Moritatensänger. In den Schulzimmern glänzte Bipi weniger. Er tat nur so viel, dass er mit Gewissheit nie sitzen blieb. Auffallend war, dass sogar der Naturkundelehrer sich über das von dem jungen Baden-Powell ganz offensichtlich zur Schau getragene Desinteresse während des Unterrichts beklagte, obwohl dieser Schüler beträchtliche Kenntnisse aufzuweisen vermag. Aus gutem Grund. Bipi hatte sich, wie er es selbst formulierte, die Wissenschaft des Waldes an Ort und Stelle angeeignet. Der Fährte des Fuchses folgte er lieber als dem Vortrag des Lehrers über den Fuchs. Gute Leistungen, manchmal sogar als Klassenbester, bot Bipi in Geographie, denn ferne Länder interessierten ihn mehr als alles andere. Ansonsten waren die Zeugnisnoten von mittlerer Qualität. Der Lateinlehrer gab ihm Jahr für Jahr ein gerade noch genügend. Der Griechischlehrer meinte, dass Bipi mehr leisten könnte, wenn er nur wollte. In Mathematik und naturwissenschaftlichen Fächern schlängelte er sich gerade so durch. Gefährlich war für Bipi der Französischlehrer, ein kugelrunder Mann, blass von Hautfarbe und Wesenszügen, gefürchtet von den Schülern und unbeliebt, weil er Fairness vermissen ließ, eine Eigenschaft, die alle anderen Lehrkräfte des Colleges auszeichnete. Der Französischlehrer wartete nur auf eine Gelegenheit, Bipi aus der Schule zu feuern. Aus zwei Gründen. Zum einen pflegte Bipi während des Französischunterrichts eigentlich einzuschlafen. Zum anderen hatte Bipi ihm einmal einen Streich gespielt. Und das kam so. Bipi besaß große Neigung und Talente zum Theaterspielen. Er schloss sich eine Laiengruppe der Charterhaus-Schüler an und trat in fantasievoller Verkleidung auf, als Schauspieler, Sänger und Geigenspieler. Dank seiner Beobachtungsgabe gelang es ihm, Menschen verschiedener Berufsgruppen und anderer Gesellschaftsschichten in Sprache, Mimik und Bewegung täuschend nachzuahmen. Für ihn war Theaterspiel, wie er es selbst nannte, ein in die Haut des anderen Schlüpfen, das intensive Studien menschlicher Gewohnheiten voraussetzte. Beispielsweise beobachtete er einmal während der Ferien viele Tage hindurch einen Bankelsänger, der im Tingeltangelradau eines Jahrmarktes zwischen Seiltänzern, Bärentreibern, Quacksalbern, Feuerschluckern und Jongleuren immer wieder aufs Neue die schaurige Moritat von einer erdolchten Gärtnerin sang. Und zu Beginn des neuen Schuljahres verblüffte Bipi dann Lehrer und Schüler mit einer Sonderdarbietung. Er trat als Moritatensänger auf, stilecht gekleidet, mit verbeultem Zylinder und abgewetztem Wrack und sang zu Geigentönen eine selbstgedichtete Schauerballade, aus der reichlich Blut und Tränen tropften. Ja, und dann geschah die Geschichte mit dem Französischlehrer. Es begab sich anlässlich eines Elternabends, als Väter und Mütter, Lehrer und Schüler im Theatersaal des Colleges saßen und einige Vorträge hören sollten. Aus irgendeinem Grund kam das Programm durcheinander. Der nächste Redner trat nicht aufs Podium. Die Pause wurde peinlich. Und da rief Hack Brown den jungen Bipi zu sich, dessen komödiantisches Talent er nun als Pausenfüller zu nutzen gedachte. »Mach doch irgendwas zur Unterhaltung«, flüsterte er ins Ohr des Rotschopfs. »Irgendwas aus dem Stehgreif, damit die Leute nicht unruhig werden.« Bipi nickte. »All right, Sir, ich mache es. Bitte geben Sie mir dazu Ihren Talar und Ihr Barett.« Hack Brown stutzte, doch dann entsprach er dem Wunsch. Mit dem Barett des Schulleiters auf dem Kopf, den viel zu großen Talar um die Schultern geworfen, so bestieg Bipi die Bühne. Und dann gab er einen Französischunterricht, der sich gewaschen hatte. Am Pult stehen karikierte er den Französischlehrer mit allen seinen sprachlichen Marotten. Er dozierte nach Art des Französischlehrers mit nasalem Pathos über Imparfait und Passé Simple, er ließ die Stimme auf- und abspellen, wisperte zwischendurch salbungsvoll, schimpfte dann über den Schüler Hack Brown, der da unten sitzt und eingeschlafen ist. Und schließlich steigerte er die Stimme zu einem Donnerwetter, einer Strafpredigt, die so kurios war, dass sein Vortrag in brüllendem Gelächter unterging. Der Einzige, der das nicht komisch fand, war der französische Lehrer.
Peinliche Blamage. BP schaffte nach 6 Schuljahren die Schlussprüfung im Jahre 1876 leidlich. Er war damals 19 Jahre alt. Am Tag seiner Abreise, als er den Koffer gepackt hatte, bat ihn Hack Brown ins Schulleiterbüro. Kein glanzvolles Abschlusszeugnis, sagte Hack Brown. Ich weiß, ich habe mir schon vorgenommen, später einmal meinen Kindern gegenüber mit diesem Zeugnis nicht zu protzen. Hack Brown lachte. Trotzdem wirst du deinen Weg machen. Ich habe keine Sorge. Wie soll es denn weitergehen? Ich werde Missionar. Warum das? Weil ich als Missionar fremde Länder kennenlernen werde. Indien, Afrika. Nicht unbedingt ein Motiv, Missionar zu werden, aber der beste Weg, nach Indien oder Afrika zu reisen. Das wird wohl noch dauern. Vorher musst du studieren. Ein paar Jahre, Wo willst du studieren? In Oxford? Klar. Klar, dass der junge Baden-Powell in Oxford studieren wollte. Sein verstorbener Vater war Oxford-Professor gewesen. Sein Bruder George hatte das Oxford-Studium mit Auszeichnung bestanden. Sein Bruder Frank studierte noch dort. Doch Hack Brown fragte sich, ob BP die bekanntermaßen strenge Aufnahmeprüfung in Oxford wohl schaffen würde. Eine Prüfung, bei der es auf Wissen ankam. Auf Schulwissen. Hack Brown hatte die Zeugnisnoten von BP im Kopf und wusste, trotz aller Intelligenz, trotz verpannter Kombinationsfähigkeit, trotz der Initiative, die den jungen BP auszeichnete, wird er kaum eine Chance bei der Aufnahmeprüfung haben. Ob es mit Protektion weitergehen könnte? Beziehungen lehnte BP grundsätzlich ab. Soweit war Hack Brown informiert. Deshalb drückte er sich vorsichtig aus. Einer der besten Freunde deines verstorbenen Vaters war doch Joad, Professor in Oxford, ein allgemein bekannter Mann. Ja, er kommt heute noch gelegentlich zu uns auf Besuch. Er ist wie ein Onkel zu mir. Sprichst du mit ihm? Er sollte dich prüfen. Privat. Er ist streng und gerecht. Auf sein Urteil kannst du dich verlassen. Hack Brown hoffte, dass Professor Joad in einem persönlichen Gespräch die Begabungen des Jungen erkennen und auf dem Schulwissen keinen so großen Wert legen würde. Zunächst lief alles in diesem Sinne. Professor Joad war zur privaten Prüfung bereit und bat BP während der Ferien in sein Londoner Patrizierhaus. BP, im feinen Anzug erschienen, das rote Haar gescheitelt, wurde von Joad mit fast familiärer Herzlichkeit begrüßt und sogleich ins getäfelte Studierzimmer geführt. Joad ließ Tee und Gebäck auftragen, unterhielt sich über dies und das und kam dann auf Latein und Griechisch, auf Mathematik, Physik und dergleichen zu sprechen. Und nun begann die Talfahrt für BP. Es war zu wenig, was er wusste, viel zu wenig, um eine Aufnahmeprüfung in Oxford zu bestehen. Nach einiger Zeit schüttelte Joe den Kopf. Nein, mein Junge, es tut mir leid, aber es genügt nicht, bei weitem nicht. Ich kann deine Aufnahme in Oxford nicht befürworten. Peinlich. Bei einer offiziellen Aufnahmeprüfung in Oxford durchzufallen? Alright, das kann passieren. Aber bei einer Privatprüfung abgewiesen zu werden, bei einem freundlichen Gespräch, das noch dazu den Anschein erwecken musste, als sollten Beziehungen genützt werden? Das war unerträglich für BP. Sehr gedämpft verabschiedete er sich von Joad. Zu allem Überfluss setzte sich nun Hack Brown, brieflich von dem Missgeschick informiert, noch persönlich ein, ohne dass BP davon wusste. Er kam eigens nach London und ließ sich bei Professor Joad melden, den steif und gemessen empfing, ins Studierzimmer führte und nur zögernd fragte, ob er eine Tasse Tee bringen lassen dürfe. Hack Brown legte dankend ab und kam gleich zur Sache. Ich kenne BP seit längerem. Ich habe ihn jahrelang in der Schule beobachtet. Er war kein fleißiger Schüler, ich weiß, aber er ist universitätsreif. Glauben Sie mir, er ist intelligent, einfallsreich, kameradschaftlich, künstlerisch begabt. Er besitzt alle Gaben, die ein Missionar braucht. Es wäre doch schade, wenn. Nein! Joad zog die Augenbrauen hoch. Bei der Prüfung für Oxford werden Kenntnisse des Schulwissens verlangt. Schulwissen. Und diese Kenntnisse hat der Sohn meines verstorbenen Freundes Baden Powell nicht. Frostig verabschiedeten sich die beiden. Was tun? Fragte Hack Brown, als er kurz darauf BP in dessen Elternhaus gegenüber saß und mit dem Löffel in einer Tasse Tee rührte. Ich habe inzwischen an der Aufnahmeprüfung in Sandhurst teilgenommen. In Sandhurst?
Glanzvoller Erfolg. Sandhurst war die älteste und am meisten angesehene Militärakademie in England, eine Ausbildungsstätte für Eliteoffiziere, berüchtigt für ihre strenge Aufnahmeprüfung. Vor 1871 war es keine große Kunst gewesen, eine Militärakademie zu besuchen, vorausgesetzt, der Anwärter kam aus betuchtem Elternhaus. Die Ausbildungsplätze wurden gekauft. Und gekauft wurden auch die späteren Kommandostellen mit dem Geld des Vaters. Meist waren es Söhne, die ansonsten nicht viel taugten, die, bevor sie als nichtsnutzige Dandys der Familie auf die Nerven gingen, eben ins Militär eingekauft wurden und sich dann mit Offizierstiteln, Uniform und Orden schmücken durften. Naheliegend, dass das Offizierskorps immer mehr den Ruf eines Sammelbeckens erfolgloser und gescheiterte Existenzen bekam. Die Offiziere vor 1871 waren, von Ausnahmen natürlich abgesehen, Söhne feiner Abstammung, aber Männer zweiter Garnitur, von Haus aus verwöhnt, beim Militär zu sinnloser Härte geschliffen, wenig intelligent und reichlich arrogant. Das änderte sich im Jahr 1871 dank einer längst fälligen und von Königin Victoria begünstigten Reform der Offiziersausbildung. Seither entschieden nicht mehr die Gelder des Vaters, sondern menschliche und intellektuelle Qualitäten über die Aufnahme in eine Militärakademie und die weitere Karriere. Auch Söhne aus weniger begütertem Elternhaus bekamen ihre Chance. Die Konkurrenz wurde größer. Der Offiziersberuf gewann an Ansehen. Militärakademien galten gleich viel wie Universitäten. Die Aufnahmeprüfungen waren streng. Strenger als an Universitäten mitunter. Und berüchtigt streng war, wie gesagt, die Aufnahmeprüfung zur militärakademischen Eliteschule Sandhurst, wo sich Jahr für Jahr Hunderte von Anwärtern bewarben und nur 40 neue Ausbildungsstellen vergeben wurden. Dort also hatte sich BP im Jahre 1876 an der Aufnahmeprüfung beteiligt, denn er sah im Offiziersberuf eine Chance, ferne Länder kennenzulernen, vor allem Großbritanniens Kolonien, die ihn am meisten interessierten, Indien und Afrika. »Wie viele Teilnehmer gab es denn in diesem Jahr bei der Aufnahmeprüfung?«, fragte Hake Brown. »717. Du weißt, dass nur 40 aufgenommen werden. Alle anderen fallen durch.« »Ja, ich weiß.« »Ist das Prüfungsergebnis schon da?« »Nein.« Hake Brown trank nachdenklich seinen Tee. Er überlegte, dass er bei den Aufnahmeprüfungen für die Militärakademie weniger auf Latein- und Griechischkenntnisse ankam, sondern vielmehr auf natürliche Intelligenz und Initiative, auf Entschlusskraft und Kombinationsfähigkeit, auf das Talent, in unerwarteten Situationen das Richtige zu tun. Als er die Tasse absetzte, lächelte Hake Brown. »Keine Sorge, BP. Du kannst in Ruhe aufs Prüfungsergebnis warten. Du wirst es schaffen.« Ende August 1876 lag das Prüfungsergebnis vor. BP hatte von 717 Bewerbern die zweitbeste Prüfung als Kavallerieanwärter und die viertbeste Prüfung als Infanterieanwärter hingelegt. Er war mithin unter den 6 besten Prüflingen, die, einer Tradition von Sandhurst entsprechend, in den Genuss von 4 Privilegien kamen. Sie durften sich die Waffengattung selbst aussuchen. Sie wurden sofort zu Unterleutnants befördert. Sie brauchten den 2-jährigen Grundkurs an der Militärakademie Sandhurst nicht zu absolvieren und sie kamen sofort in die Praxis des aktiven Militärdienstes. BP wählte die Kavallerie als Waffengattung und wurde dem 13. Husarenregiment zugeteilt. Damit erfüllte sich sein Wunsch nach fernen Ländern von heute auf morgen. Denn das 13. Husarenregiment war in Indien stationiert, und zwar in Lucknow, der alten Königsstadt im nordwestlichen Dschungel unweit des schneebedeckten Himalaya. Am 30. Oktober ging der 19-jährige Unterleutnant Baden-Powell, eine Schärpe über der Uniform, eine Käppi auf dem Rotschopf, den Säbel an der Seite, im Hafen von Portsmouth an Bord der Serapis. Zielhafen war Bombay.